Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und voller Elan und Freude kann ich verkünden, ihr müsst keine Anmoderation von Alex Tröker mehr hören. Ich bin zurück aus dem Urlaub und Alex ist wie immer an meiner Seite. Hallo Alex.
Grüß dich, ja, der Urlauber ist zurück. Endlich, ja, endlich. Wo warst du, Julius? Erzähl doch kurz. Wie war's und wo warst du und was war da los?
Ich war auf Bali. Indonesische Insel, ne, hab viel gelernt, auch immer erst vor Ort, hauptsächlich gebucht, weil es warm ist. War auch warm, war wunderschön. Man hört es mir, glaube ich, auch an. Ich bin so erholt zurück wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es wäre, glaube ich, der erste richtige 2-Wochen-Urlaub, den ich zumindest in meinem Berufsleben gemacht habe. Davor ist das, ich habe Studenten oder so, wissen es, da ist viel Urlaub dabei, auch wenn es nicht Urlaub heißt. Aber jetzt war mal wieder richtig Zeit. Und ich bin super drauf. Ich hatte eine sehr schöne Zeit und ich habe natürlich trotzdem die Bundesliga verfolgt, trotz Zeitverschiebung, die auch noch dazu kommt. Und freue mich sehr, dass wir jetzt nochmal drüber reden können und dass ich nicht irgendwie wiederkomme und dann ist direkt Länderspielpause. Wir haben zumindest noch diese kleine Folge für uns hier. Bundesliga, Spieltag 10, alle 9 Spiele. Und eine Menge zu besprechen, glaube ich auch, denn die Liga hat ja zumindest schon ein paar Geschichtchen geliefert, die sich vielleicht auch fortschreiben werden dieses Wochenende. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, wieder da zu sein, sehr froh, deine Stimme zu hören und ich hoffe, 1-2 HörerInnen freuen sich auch, mich wieder zu hören, obwohl es natürlich exzellenten Ersatz gab in der Pause. Deswegen war ich noch nie länger als 2 Wochen. Ich habe das Gefühl, danach bin ich raus. Aber jetzt bin ich wieder da.
Dann wirst du nicht mehr benötigt.
Dann werde ich nicht mehr benötigt, aber jetzt bin ich wieder da und hoffentlich weiterhin im Talk- und Tipps-Modus, wenn wir über den 10. Spieltag reden, Alex. Wenn du nicht noch nette Sachen über mich sagen willst, dann können wir eigentlich direkt anfangen, würde ich sagen.
Nee, so viel Nettes habe ich nicht zu sagen. Ich muss mich erstmal wieder an dich gewöhnen. Ne? Das war jetzt eine Entwöhnungsphase von 2 Wochen mit, ich glaube, 4 Folgen, die du verpasst hast, die ich in die Moderationsrolle schlüpfen durfte. Nein, ich bin natürlich auch froh, dass du zurück bist. So können wir wieder die alte Rollenverteilung einnehmen, die uns wahrscheinlich einen Ticken besser liegt oder uns mehr Spaß macht. Oder anders gesagt, wenn du die nicht machen könntest, würdest du dich sehr überflüssig fühlen und das möchte ich natürlich nicht. Ne? Ich möchte hier an meiner Seite haben, Julius.
Und das ist doch wunderschön, dass wir hier so harmonisch reinstarten können in den 10. Spieltag der Bundesliga. Und das tun wir dann mit dem ersten Spiel. Union Berlin gegen Freiburg steht bei uns auf dem Zettel, Alex, fast schon historisch aus Union-Sicht. Das war das Spiel in der letzten Saison, in der Union Berlin sich ja quasi auch in der letzten Sekunde den Klassenerhalt sichern konnte. Also sehr gute Gefühle auf Union-Sicht dürften hier bei diesem Spiel wieder hochkommen, wenn wir erstmal die Paarungen sehen. Gute Gefühle durchaus auch, wenn man auf die Tabelle guckt bei diesem Spiel. Es ist der 6. gegen den 7. 2 Mannschaften, die wirklich ordentlich in die Saison gekommen sind, die man vielleicht auch 1-2 Plätze weiter unten hätte sehen können. Freiburg ja auch nach dem Streichwechsel und Co. Bisschen Wundertüte vielleicht gewesen, aber ja, sehr solider Start. Union Berlin auch bis jetzt absolut gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, wo sie dann eben zuletzt in der letzten Saison so tief drin steckten. Es ist ein Spiel zwischen 2 Mannschaften, die richtig, richtig soliden Bundesliga-Fußball spielen und die sich sicherlich auch gegenseitig richtig schwer machen werden.
Ja, glaube ich auch. 6. gegen 7. Tabellennachbarn. Freiburg erst 3 Niederlagen kassiert, Union 2. Die zweite gab es ja just erst jetzt bei den Bayern am Wochenende mit dem 0-3. Da waren sie recht chancenlos. Aber ansonsten, ja, schlagen sie sich sehr, sehr gut. Vor allem sind sie schwer zu schlagen. Und von den Breisgauern übrigens noch gar nicht zu schlagen gewesen, zumindest an der Alten Försterei. Denn zu Hause haben die Eisernen gegen Freiburg noch keine einzige Niederlage in der Bundesliga hinnehmen müssen. 3 Siege, 2 Unentschieden. Also Stichwort schwer zu schlagen, das sind sie an der Alten Försterei gegen diesen Gegner bisher noch gar nicht geworden. Allein deswegen wurde es knifflig für Freiburg. Dann haben sie mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte auf den Heimsieg gegen Mainz gesetzt. Da kam Freiburg ja nicht über ein 0-0 hinaus. Das glaube ich auch, ja, wie sagt man so schön, in der Höhe verdient war. Von daher jetzt zuletzt ein bisschen enttäuscht. Freiburg hat ja auch davor in Leipzig, haben sie ja auch verloren, 1-3. Also 2 Spiele, kein Sieg. Schweres Auswärtsspiel für Union. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es also 3 Spiele ohne Sieg wird für Freiburg. Und dann geht es vielleicht unentschieden aus. Aber wer weiß. Solche Spiele kann Union dann auch irgendwie 1-0 gewinnen.
Ja, also ist auch so ein bisschen die Denkrichtung, in die ich hier gehen würde. Quoten gehen auch ein bisschen in die Richtung. Trotzdem, ja, wir sind wieder an dem Zeitpunkt, wo Union oftmals nicht so schlecht dasteht. Und die Quoten haben es noch nicht ganz erkannt. Ne? 2,40er-Quoten auf die Heimmannschaft, die hier durchaus, glaube ich, auch eine Chance auf einen knappen und erkämpften Sieg hat, so wie sie diese Saison angehen. Sie sind super schwer zu schlagen. Dreiweg gäbe es Dreierquoten auf die Freiburger für den Auswärtssieg. Den sehe ich tatsächlich auch nicht unbedingt hier. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es schwer wird und dass sie da sich am Ende eben vielleicht zum Unentschieden, aber auch vielleicht sogar zur Auswärtsniederlage irgendwie, dass sie das hinnehmen müssen an diesem Wochenende. Ist gesagt, die Form auch so ein bisschen abgefallen und jetzt Union, das ist natürlich eine, ja, auch wenn man vielleicht spielerisch oder von der Kaderqualität sie nicht ganz oben einordnen will, insgesamt in dieser Kombination mit der alten Försterei, mit dem Fußball, den sie wieder spielen, mit der Geschlossenheit und der Disziplin, gerade auch in der Defensive, eine der unangenehmsten Aufgaben, die du haben kannst, und Freiburg gerade vielleicht nicht perfekt gerüstet, um das Ganze dann ja zumindest mit 3 Punkten über die Bühne zu bringen. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Allerdings haben sie ja einen Glücksbringer, gerade in dieser Partie, Alex. Vincenzo Grifo ist am Start und der hat eine ganz gute Statistik gegen Union. Von den letzten 7 Toren, die Freiburg gegen Union schießen konnte, war er an 6 beteiligt. 4 Tore, 2 Vorlagen. Also dem liegt Union noch ganz gut. Und gerade in so einem Spiel, wo dann auch Standards vielleicht mal eine Rolle spielen können und Grifo ja vielleicht einer der besten Experten, was das angeht, ob es jetzt die Vorlage oder der direkte Freistoß ist, könnte man, wenn man diese Statistik mag, natürlich zumindest drauf tippen, Freiburg und Union treffen, vielleicht dann das 1-1, vielleicht der Grifo-Standard, dann haben wir da ein Unentschieden, dann haben wir Tore auf beiden Seiten, trotzdem eher unter 2,5 Tore, da wäre dann auch das 1-0 drin. All das, glaube ich, ja, durchaus Tipps, die man hier nehmen könnte.
Ja, eher unter 2,5 deswegen, weil die drittbeste Defensive auf die viertbeste Defensive trifft. Union ja erst 8 Gegentore kassiert. 3 davon gegen die Bayern, ne? Das war so der Ausreißer und auch da wurden sie ja nicht abgeschossen, das war ein standesgemäßer Bayern-Sieg, aber eben kein Kantersieg. Also ja, eher wenig Tore und wenn dann Tore auf beiden Seiten, dann eher Richtung 1-1. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube auch, dass das gut und gerne unentschieden ausgehen kann zwischen den beiden Tabellennachbarn.
Ja, denke ich auch. Und auch die Tabelle, wie gesagt, du hast es gesagt, da liegt man recht dicht beieinander. Vielleicht tut man es auch spielerisch in dieser Partie. Und ja, das ist dann vielleicht auch schon die Überleitung zur nächsten Partie, Alex. Denn da liegt man vielleicht nicht ganz so dicht beieinander, sowohl spielerisch als auch in der Tabelle. St. Pauli, der Aufsteiger, empfängt Bayern München, den Tabellenführer, der weiterhin auch noch ungeschlagen ist in der Bundesliga. Also 9 Spieltage ohne Niederlage. Ja, eine Tordifferenz von plus 25 hat nach 9 Spieltagen. Auf der anderen Seite haben wir St. Pauli 2 Siege schon eingefahren, haben sich ja auch aus der ganz roten Zone bewegt, Platz 15 gerade, ne? Aber ja, trotzdem natürlich ein sehr, sehr großer Qualitätsunterschied, der uns hier wahrscheinlich erwarten wird.
Absolut. Bei den Bayern hast du jetzt gesehen, auch wenn sie nur knapp gewinnen wie gegen Benfica jetzt am Mittwochabend in der Champions League, sind sie hoch überlegen. Ich glaube, Benfica hatte keinen einzigen Torschuss gestern Abend und die Bayern, ich glaube, 800 Pässe und natürlich über 20 Torschüsse und eine große Überlegenheit. Aber es war natürlich auch schwer, gegen dieses massive portugiesische Bollwerk da anzukommen. Aber nichtsdestotrotz am Ende der hochverdiente Sieg liest sich knapper, als es sich dann auf dem Rasen dargestellt hatte. Von daher läuft es bei den Bayern sehr, sehr gut. Aber jetzt bei St. Pauli zuletzt eben auch. Das war durchaus ein Ausrufezeichen, dass man in Sinsheim da beim Sieg in Hoffenheim setzte. Für mich ja nicht völlig überraschend gewesen. In der letzten Folge hatte ich es ja prognostiziert. Ich kann mir vorstellen, dass hier St. Pauli zumindest trifft, dass sie dann 2-0 gleich gewinnen. Hinten raus, ja, ein tolles Ergebnis für sie. Und ich glaube, die Kiezkicker hoffen jetzt, dass sie endlich mal zu Hause, wenn auch nicht gewinnen, wenigstens mal ein Tor schießen gegen Bayern. Ich wollte es gerade sagen. Denn das haben sie bisher noch nicht geschafft. St. Pauli wartet immer noch auf den ersten Bundesliga-Treffer.
Weißt du, wann das letzte Bundesliga Heimtor von St. Pauli war und wer es erzielt hat? Ich kann dich ja hier mal prüfen.
Ui, weiß ich nicht, nee.
Lustig komm. Genug, komm, ich löse es zumindest nur auf, ist das letzte Bundesliga-Heimtor von St. Pauli geschossen worden bei einem Spiel gegen die Bayern. Also da gute Vorzeichen. Es war im Mai 2011, Marcel Eger war der Torschütze. Und man hat die Partie 1-8 verloren. Also da hören dann die guten Vorzeichen wieder auf. Pauli natürlich in der Saison angekommen, muss man ja schon sagen. Ne? Wenn wir die letzten 6 Spiele nehmen, hatten wir 2 Niederlagen, 2 Siege, 2 Unentschieden. Das ist eine ausgeglichene Bilanz. Also ich finde schon, und ich war ja sehr skeptisch bei Ihnen, dass Sie relativ schnell in die Liga gefunden haben, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Vereinen dieser Saison. Aber die Bayern, auch in dieser Verfassung, das ist eine Riesenaufgabe. Pauli hat noch kein Heimtor geschossen. Pauli hat die wenigsten Tore geschossen in der Liga und demgegenüber steht eben Bayern München mit den meisten geschossenen Toren, mit über 30 schon in diesen nicht mal 10 Partien. Also das ist ein ganz großes Ungleichgewicht und ich glaube, es würde hier trotzdem niemanden überraschen. Vielleicht nicht ganz 1-8. Vielleicht haben wir auch die Wiederholung des Heimspieltors irgendwann mal für Pauli. Aber ich glaube, es würde hier wirklich niemanden überraschen, wenn wir hier auch über einen Handicap-Sieg der Bayern reden können.
Nee, nee, natürlich nicht. Auch wenn sich St. Pauli verbessert gezeigt hat, aber ein Handicap ist ja auch nur ein schnödes 2-0. Und das ist den Bayern allemal zuzutrauen. Vor allem, weil sie ja vorne einen Knipser haben, der ganz gut drauf ist. Ja, hat jetzt gegen Benfica nicht getroffen, Harry Kane, aber in der Bundesliga bisher häufig genug. Ja, er hat eine besondere Statistik, denn er traf gegen alle 18 Vereine, gegen die Kane in der Bundesliga antrat. St. Pauli wird sein 19. verschiedener Verein übrigens, ne? Also gegen die muss er noch treffen, hat er noch nicht, klar, weil er noch nicht gespielt hat gegen sie. Bin gespannt also, ob er direkt im ersten Anlauf treffen wird. Und warum erwähne ich das? Weil das historisch gesehen super interessant ist, denn nur Miroslav Klose, der jetzige Nürnberg-Coach und ehemalige Bayern- und Deutschlandstürmer, trat in der Bundesliga-Historie gegen mehr verschiedene Vereine an und traf dabei gegen alle. Das sind dann 28. Also Kane darf noch auf 10 Mannschaften treffen und 10 auf sie treffen und gegen sie treffen. Einer davon könnte jetzt St. Pauli sein, wäre dann Nummer 19. Bin ich gespannt. Kann man ja gerne tippen, wenn man das möchte, dass Kane trifft. Wäre auf jeden Fall eine, ja, schon eine besondere Statistik, ne? Dass er dann nicht nur so häufig trifft, sondern wirklich auch gegen jeden Verein, gegen den er spielt.
Ja, aber vorstellbar ist es in jedem Fall und ich glaube, auch Statistiken, auch die Form, auch das, was wir zuletzt gesehen haben, spricht dafür, dass Pauli irgendwie in dieser Liga mithalten kann, aber das heißt noch lange nicht, dass man mit den Bayern mithalten kann. Und das konnte zuletzt zumindest in der letzten Saison der amtierende Meister, ne? Bayer Leverkusen, die haben endlich mal ein Jahr den Bayern gezeigt, dass es doch auch noch andere Meister geben kann. In diesem Jahr entfernen sie sich immer weiter von dem Vorhaben, das nochmal zu tun. Wir haben in den letzten 5 Partien von Bayer Leverkusen 4 Unentschieden gesehen. Also keine Niederlagen unbedingt, aber ja, die richtige Punktzahl, die fehlt ihnen dann eben doch. Deswegen stehen sie auch nur auf Platz 4, sind schon 7 Punkte hinter den Bayern. Jetzt geht's gegen Bochum. Wenn ich Ja, Alex, wenn ich die Leverkusen-Statistik hier nenne und nicht so gut finde, dann müssen wir natürlich bei Bochum irgendwie uns nochmal bekreuzigen, bevor wir drüber reden. 9 Spieltage und die schlechteste Statistik, die je ein Bundesliga-Verein hatte nach 9 Spieltagen. Wir haben einen Punkt, das heißt ein Unentschieden, sonst 8 Niederlagen. Wir haben eine Tordifferenz von minus 20. Wir haben einen Trainerwechsel erneut und jetzt Bayer Leverkusen, die sich schwer tun zu gewinnen. Zuletzt, die sich vielleicht auch mal defensiv ein bisschen zu anfällig gezeigt haben, aber die eben trotzdem auch wenig verlieren. Und ob das jetzt reicht, dass Bochum genau hier den ersten Sieg der Saison einfährt, auch da bin ich skeptisch.
Da bist du skeptisch.
Ja.
Ah, okay. Ich bin mehr als skeptisch. Ich glaube einfach gar nicht dran. Skepsis heißt ja, naja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich fürchte, hier gibt es für Bochum wieder gar nichts zu bestellen. Leverkusen wird mit Wut im Bauch wahrscheinlich antreten oder zumindest Wut im Bauch. Können Sie das so nicht stehen lassen, was Sie da unter der Woche dargeboten haben, weil es in Liverpool ja auch eine 0-4-Klatsche gab, also ein Ergebnis, das man eher vom VfL Bochum kennt, nämlich eine klare, hohe Niederlage, wo man chancenlos war. Sie waren in der ersten Halbzeit jetzt nicht chancenlos, aber dann in der zweiten Halbzeit, ne, brachen ein bisschen die Dämme an der Anfield Road und dann war das schon ja, eine schmachvolle Rückkehr von Xabi Alonso. Deswegen gibt es da Wiedergutmachung bei Leverkusen. Und man muss ja fürchten, dass Bochum das wieder ausbaden muss. Und das bedeutet nicht, dass sie nur die Bochumer 0-1 oder 0-2 verlieren, sondern auch einfach höher. Was natürlich auch an der Angriffsstärke von Leverkusen grundsätzlich liegt, aber eben auch oft an der Defensivschwäche von Bochum. Na, 29 Gegentore schon kassiert, das ist brutal heftig in 9 Spielen. Sie haben jetzt die letzten 5 Bundesligaspiele allesamt verloren und dabei alleine 22 Gegentore kassiert. Na, 7 waren es in Frankfurt. 5 gegen die Bayern zuletzt. Man zeigt sich nicht Bundesliga-tauglich, Julius. Und deswegen glaube ich, dieses angeschlagene, verwundbare Leverkusen, das kommt jetzt nach Bochum und ja, vielleicht rächt sich Leverkusen so ein bisschen an den Bochumern dafür, dass sie in Liverpool so hoch verloren haben.
Es ist eben genau das, was du sagst. Es ist auch nicht das Bochum der letzten 2 Jahre in der Bundesliga, die dann vielleicht nie die Qualität hatten, um offensiv richtig zu überzeugen, aber die immer die Möglichkeit hatten, durch eine sehr gut organisierte Defensive zu überzeugen. Und das ist jetzt auch noch ihre große Schwäche. Das müssen sie auffangen, jetzt auch nach dem Trainerwechsel. Dass das so schnell gelingt, das glaube ich nicht. Dafür war es zu schwach. Dafür ist das Personal gerade zu schwach. Und selbst wenn man dran arbeiten kann, dann wird das noch seine Zeit brauchen, da jetzt gegen Leverkusen zu bestehen, die natürlich schon an sich eine individuelle Qualität mitbringen, die es schwer macht. Trotzdem, ja, sei erwähnt, es ist eben nicht das Bochum der letzten 1-2 Jahre. Das Bochum der letzten 1-2 Jahre war schwerer zu schlagen, gerade in Bochum. Haben Bayer Leverkusen die letzte Auswärtsniederlage zugefügt. Im Mai 2023 hat Leverkusen 0-3 verloren, als sie in Bochum zu Gast waren. Aber wie gesagt, es ist nicht das Bochum und deswegen rechne ich auch nicht mit einer Wiederholung dieser Glanztaten. Ich bin da bei dir, ich sehe da auch Leverkusen weit vorne in dieser Partie.
Da knüpfe ich übrigens an, denn seit dieser Niederlage ist Leverkusen seit 21 Bundesliga-Gastspielen unbesiegt, hat 16 davon gewonnen. In der Saison, du hast es angesprochen, sind sie wackelig, aber sie haben ja trotzdem erst einmal zumindest in der Bundesliga verloren. Das war zu Hause gegen Leipzig. Viele Unentschieden sind dabei, aber Niederlagen in der Fremde, in der Bundesliga eben seit 21 Spielen nicht mehr. Sei nur mal erwähnt, weil es ja doch durchaus ein langer Lauf ist, von dem wir nicht glauben, dass er jetzt zum Stoppen kommt und zwar auch nicht durch ein Remis. Also ich erwarte hier wirklich den Leverkusener Handicap-Sieg, den klaren 3-0, irgendwas in die Richtung 4-1, 4-0. Also es könnte wieder sehr, sehr bitter werden für die Bochumer.
So ist es. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Partie, Alex. Mainz gegen Dortmund. Und das ist eine durchaus interessante Partie, wenn man sich die Statistiken dieser Saison bis jetzt anguckt. Denn Mainz ist zu Hause sieglos. Keine guten Nachrichten. Es ist ein Heimspiel. Da haben sie noch nicht gewonnen diese Saison. 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Aber es kommt Dortmund. Das ist eine gute Nachricht. Die sind nämlich auswärts sieglos. Die haben noch nicht ein Auswärtsspiel gewonnen, wettbewerbsübergreifend sogar die letzten 5 Gastspiele alle verloren. Also der BVB auf fremdem Geläuf genauso schwach wie Mainz auf heimischem Geläuf. Und jetzt müssen wir uns hier die Frage stellen, wer ist dieses Wochenende schwächer?
Ja, wer ist dieses Wochenende schwächer? Gute Frage. Ja, die Dortmunder, glaube ich, sind auch nicht so happy, dass sie auf Mainz treffen, auch wenn Mainz so heimschwach ist, denn die letzten 3 Spiele hat Dortmund nicht gewonnen gegen Mainz. Da war dieses eine ganz schlimme Ergebnis, an das sich kein Dortmunder zurückerinnern möchte, im Mai 23, am letzten Bundesligaspieltag. Das Spiel endete 2-2 und seitdem gab es auch zu Hause nur ein 1-1 letzten Dezember und ein 0-3 vergangenen Mai in Mainz. Ja, also eine richtige Abreibung sogar. Deswegen, ja, haben die Dortmunder noch ein bisschen Hühnchen zu rupfen, wenn man so möchte, mit den Mainzern, aber du hast es auch angesprochen. Auswärts zeigen sie ein anderes Gesicht. Jetzt haben sie mit Ach und Krach in der Champions League nur gewonnen. Da hatte man eher erwartet, dass es gegen Sturm Graz ein bisschen leichter, bequemer wird. Aber sie mussten richtig knabbern und bis zur, ich glaube, 83. Minute oder so warten, bis es die Erlösung gab durch Malen. Also das war ein schweres Stück Arbeit, was natürlich auch daran liegt, dass der Kader so dermaßen dünn besetzt ist, weil sie so unfassbar viele verletzte und angeschlagene Spieler haben, dass sie quasi jetzt gefühlt 4 Spiele im Stück mit der gleichen Startbesetzung gespielt haben. Und das macht sich auch bemerkbar. Ne? Irgendwann fehlen dir die Körner, irgendwann fehlt dir die Kraft, irgendwann bist du mental und körperlich müde, weil eben so viel Verletzte sind. Du kannst nicht rotieren, du kannst nicht wechseln. Das muss man, finde ich, auch einfach einkalkulieren. Jetzt weiß ich nicht, wie sich die Personallage vielleicht etwas entspannt bis zum Samstag in Mainz, aber viel entspannen wird sich nicht. Koto kann, glaube ich, zurückkehren. Aber ansonsten wird Dortmund mehr oder weniger wieder so antreten und wieder ein schweres Stück Arbeit vor sich haben.
Ja, und da kommt dann eben das Mentale dazu, was du ansprichst. Gegen Leipzig sehen wir dann, ja, zu Hause ist das vielleicht dann genau das, was dich ein bisschen tragen kann. Auswärts fehlt dir vielleicht dieser Aspekt, der so ein bisschen ja, zumindest Dynamik auf den Platz bringt und dann tust du dich noch schwerer, dann bist du müde, dann fehlt dir vielleicht dieser finale Push. Dann spielen wir gegen Mainz, das sicherlich weiß, dass sie Dortmund auch nerven können. Auch mentaler Faktor natürlich, Dortmund weiß, sobald sie in den Bus oder in den Flieger steigen. Mensch, scheiße, wir haben ein Auswärtsspiel diese Saison. Da sind nicht allzu viele gute Erinnerungen und gute Erfahrungen, die dann direkt hochkommen. Und ganz ehrlich, auch wenn man jetzt sagt, Mensch, jetzt haben sie wieder gegen Leipzig gewonnen, das ist doch vielleicht doch nochmal ein Lebenszeichen und Co. Dieses Borussia Dortmund, was wir dieses Jahr sehen, ist eigentlich doch genau dafür gemacht, dass sie danach in Mainz wieder enttäuschen. Und ich wäre nicht vollkommen überrascht. Natürlich ist es trotzdem der Tipp, ja, der dann laut Quoten auf den Underdog ist, wenn man irgendwie sich Mainz anguckt, eine 3,50er-Quoten gegenüber Zweier-Quoten, aber trotzdem auf Dortmund, musst du dir auch mal überlegen, ne? Also Borussia Dortmund hat mittlerweile Zweier-Quoten in einem Duell gegen Mainz. Ich bin ja auch nicht dafür, dass das Vertrauen bei den Quoten dann so wahnsinnig hoch auf die Dortmunder ist. Also ich gucke hier vor allen Dingen auf Mainz mit 3,50er-Quoten, auf 3,60er-Quoten bei einem Unentschieden und dann auch auf eine doppelte Chance, die eben bedeutet, das ist ein Borussia Dortmund mit personellen Problemen, mit Problemen bei Auswärtsspielen, mit einem neuen Trainer, der es zumindest noch nicht geschafft hat, mehr als ein Spiel am Stück mal wirklich zu überzeugen, gerade bei dem ganz großen Problem, was sie ja seit Jahren haben, nämlich bei dem Problem, Mannschaften zu überwinden, die genauso verteidigen wie Mainz, die genauso leidenschaftlich da eben auch tief stehen können, so diszipliniert sind. Und dann sehe ich eben bis zu 1,80er-Quoten auf die Mainzer Doppelchance und auf ein wieder mal enttäuschendes BVB-Wochenende.
Halte ich dagegen. Ich tippe auf den Dortmund-Sieg auswärts. Zweier-Quoten finde ich spannend, finde ich gutes Value. Ich glaube aber, das ist ein Arbeitssieg, wird ein hart erkämpfter Sieg, vielleicht auch später Sieg erst durch ein spätes Tor, denn Dortmund erzielte in den letzten 30 Minuten der laufenden Bundesligaspielzeit bereits 10 Tore, also nicht nur gegen Sturm Graz haben sie bis nach der 80. warten müssen, sie schießen generell späte Tore in der Bundesliga, vielleicht gibt es wirklich den späten Siegtreffer zum 1-0 oder 2-1 Arbeitssieg. Eben auch, ne? Irgendwann nach der 75. Minute, das kann ich ja bei dem Spiel gut sehen. Also der Auswärtstipp zu zwei Quoten, den finde ich, wie gesagt, mit gutem Value bedacht, aber vielleicht tippt man auch darauf, mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Kann man ja generell aufs Spiel anwenden oder nur auf den BVB. Ne? Der BVB trifft in der zweiten Halbzeit häufiger als in der ersten, weil Arbeitssieg klingt eben nach Unentschieden zur Halbzeit zum Beispiel. Da kann es 0-0 stehen, vielleicht auch 1-1 und dann spätes Tor, zweite Halbzeit irgendwie 1-0 gewinnen. Hast du deinen hart erkämpften, schweren Auswärtssieg, hast deine Mainz-Serie endlich deine kleine Negative beendet. Aber ich setze hier auf den BVB-Sieg.
Es sei dir vergönnt, ich halte dagegen. Ich glaube, das setzt sich noch ein bisschen fort, dass das eine sehr, sehr schwere Saison für den BVB ist. Fehler, ja, auf vielen Positionen gemacht, die sich auch immer mal wieder zeigen. Jetzt, Alex, machen wir weiter mit der nächsten Partie und das ist das Duell zwischen Bremen und Kiel. Ein kleines Nordduell. Kiel hat ja zumindest dann auch Schleswig-Holsteiner mal auf die Karte gebracht, was Bundesliga angeht. Und das jetzt auch am 9. Spieltag mit dem ersten Bundesliga-Sieg getan. 1-0 konnte man gegen Heidenheim gewinnen. Hat lange gedauert, endlich die ersten 3 Punkte in der Bundesliga-Geschichte von Holstein Kiel, während Bremen ein ziemlich schlechtes Wochenende hatte am vergangenen Bundesliga-Spieltag. Da gab es dann doch ein relativ deutliches Ergebnis gegen Gladbach. 4-1 hat man da verloren. Und jetzt geht es zwischen Bremen und Kiel eben los. Und auch da, ziemlich interessant, es ist ein Ole-Werner-Duell. Ne? 15 Jahre war der insgesamt für Holstein Kiel im Einsatz. 7 als Spieler, 8 in verschiedenen Trainerjobs. Also da ist vielleicht dann auch ein bisschen Nostalgie dabei, wenn dieses Spiel am Wochenende stattfinden wird.
Ja, für Ole Werner sicherlich ein besonderes Spiel, auch wenn es nicht nach Kiel geht, aber eben gegen Kiel. Es ist ja das Heimspiel von Werder und die wollen endlich den ersten Heimsieg. Sie haben ja bisher noch keinen auf dem Konto. Ich glaube, für Werner wäre das dann eine besondere Geschichte, wenn er just gegen seinen jahrelangen Ex-Club da den ersten Saisonsieg, Heimsieg feiern kann. Und die Chancen stehen ja so gesehen nicht ganz so schlecht. Ne? Zumindest mit Blick auf die Wettanbieter stehen die Chancen sehr, sehr gut. Denn es gibt nur eine 1,60 auf Werder Bremen. Das ist eine ziemlich klare Quote. Wenn man mit einrechnet, dass Kiel jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gewonnen hat am Wochenende, dass Werder Bremen hoch verloren hat in Gladbach, wo vieles nicht passte. Ne? Werner zeigte sich da auch sehr, sehr kritisch auf der PK nach dem Spiel gegenüber seiner Mannschaft. Wenn man bedenkt, dass Werder Bremen noch keinen Heimsieg auf dem Konto hat und die zweitschwächste Heimmannschaft ist bislang in der Bundesliga, dann sind diese 1,60er-Quoten, Julius, eigentlich schon ziemlich niedrig. Ne?
Sind sie. Und es kommen ja noch weitere Statistiken dazu, die zeigen, dass man Probleme hat. Denn Ole Werners Werder Bremen oder abgekürzt Werner Bremen, tut sich sehr, sehr schwer gegen Aufsteiger, Alex. Und das ist natürlich auch eine spannende Statistik, die hier dazu kommt. 2022 im November hat man zuletzt gegen einen Aufsteiger gewinnen können. Danach gab es 5 Partien gegen Aufsteiger, die entweder eine Niederlage oder ein Unentschieden waren. Heißt, auch da tut sich Bremen schwer unter genau diesem Trainer, den sie auch in diesem Zeitraum haben. Und das ist natürlich eine weitere Sache. Ne? Du tust dich gerade zu Hause schwer, aber du tust dich prinzipiell schwer, gegen Mannschaften, die aufgestiegen sind, die ja auch durchaus einen gewissen Typus an Fußball immer mitbringen, die selber auch nicht unbedingt viel den Ball haben wollen, die es dir vielleicht auch aufbürden, das Spiel komplett machen zu müssen, obwohl du selber eine Mannschaft hast, die vielleicht auch nicht auf allen Positionen ideal besetzt ist, um perfektes Ballbesitzspiel aufzuziehen. Ich finde Bremen unter Werner eine spannende Mannschaft. Ich finde, er macht einen guten Job. Ich glaube auch, sie werden dieses Jahr nicht wirklich ganz auf die Abstiegsplätze rutschen, aber es ist eine Aufgabe und diese 1,60er-Quoten, gerade wenn wir drauf gucken, wie schwer sich Werner selber tut, seine Mannschaft auf Aufsteiger eben einzustellen, die sind mir ein Ticken zu niedrig, um da wirklich im Dreiweg drauf zu gehen. Wir haben eine doppelte Chance natürlich auf die Kieler, die sehr lukrativ ist mit bis zu 2,30er-Quoten, wenn wir einfach sagen, Werder tut sich zu Hause schwer. Das wissen wir in dieser Saison, da haben wir belastbare Zahlen. Und Werder tut sich gegen Aufsteiger schwer. Wenn wir das mit reinnehmen, haben wir hier 2,30er-Quoten auf Werder gewinnt das nicht. Das ist für diese zwei sehr signifikanten Statistiken natürlich schon spannend. Wer trotzdem weiter gucken will, dem würde ich eher raten zu schauen. Ja, 1,50er, 1,60er-Quoten nicht ganz so hoch, aber ähnlich wie auf Bremen gewinnt, ist natürlich beide treffen. Und das könnte ich mir hier bei diesem Duell schon vorstellen. Kiel immer mal wieder dann doch auch mit riskantem Fußball, Werder zu Hause durchaus auch zu überraschen. Und am Ende, glaube ich, könnten wir hier eine Partie sehen, wo beide treffen. Ob das dann vielleicht zu dem Unentschieden führt, vielleicht auch zu dem doppelte Chance-Tipp, der wie gesagt sehr lukrativ ist, kann ich mir vorstellen. Die Statistiken sprechen dann eben schon dafür.
Und vor allem spricht dafür, dass beide keine guten Defensiven haben. Ne? Werder Bremen hat schon 20 Gegentore kassiert. Holstein Kiel steht bei 23 Gegentoren. Das ist, glaube ich, die zweitschwächste und die drittschwächste Defensive. Ne? Bochum führt da logischerweise mit seinen 29 Gegentoren diese Negativstatistik an. Aber dann kommt eben schon Holstein Kiel und direkt danach Werder Bremen gleich auf mit Augsburg. Also zwei löchrige Defensiven. Ich glaube, es könnte sich ein spannendes Ole Werner Derby hier offenbaren, also spannend im Sinne von auch mit Toren vielleicht auf beiden Seiten. Tatsächlich, ja, ob es dann 2-2 ausgeht, 1-1, ob Werder hier das 2-1 holt, schwer zu tippen. Ich tippe dann eher ja Richtung 2-1 Werder, aber Tore auf beiden Seiten, glaube ich, kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Überhaupt, übrigens, Werder Bremen, um es nur kurz abzuschließen, noch keine einzige Minute zu Hause geführt. Heimtore haben sie immerhin schon hinbekommen. Im Gegensatz zu St. Pauli, ne, beim 2-2 gegen Leverkusen haben sie ja positiv überrascht, aber sie haben noch keine einzige Minute geführt. Zumindest das sollte doch bitte gegen Holstein Kiel zu Hause klappen.
Ja, also mal gucken. Ich bin da ein bisschen skeptischer als du, aber wenn man bei dir ist, der Tipp Bremen gewinnt und dann eben mit Gegentoren, macht natürlich auch die Quoten dann interessanter, wenn man in die Richtung gehen will. Wir schauen aufs Topspiel am Samstag. Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Leipzig 19 Bundesligaspiele saisonübergreifend ungeschlagen gewesen, bis es zu Borussia Dortmund ging. Und da ja, hatte man auch das Gefühl, Mensch, die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Du hast es eben schon angesprochen, Personaldecke sehr dünn bei Dortmund, Nervendecke vielleicht genauso dünn oder noch dünner mittlerweile nach den letzten Wochen. Und dann verlierst du das eben doch. Und ganz ehrlich, machst du auch zumindest taktisch nicht die allerbeste Figur in dieser Partie, die so ein bisschen wie hingelegt für dich schien. Also da gab es schon einen Dämpfer, während Gladbach weiter Fahrt aufnimmt. Es gibt zwar immer Kritik an Gladbach in dieser Saison, aber rein tabellarisch stehen sie jetzt in der oberen Hälfte. Sie sind 3 Punkte hinter Platz 6. Das ist, glaube ich, mehr, als man vielleicht selber erwartet nach der letzten Saison. Und sie haben mit Tim Kleindienst einen von nur 3 Spielern diese Saison, der schon 10 Scorer beisteuern konnte. Also super, super gut drauf. Auch ein Stürmer eben am Start. Und jetzt muss eben gerade Leipzig gucken, dass sie nach dieser Enttäuschung gegen die eine Borussia zumindest das Ganze nicht einreißen lassen.
Absolut. Ich glaube, Seoane hat schon ziemlich gewackelt. Haben sogar wir das besprochen beim letzten Mal. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich es mit dir thematisiert hatte. Dass im Kicker stand ja dann auch da, ne? Negative Stimmen mehren sich und wenn er nicht bald die Kurve bekommt, dann dies, das, vielleicht Länderspielpause, könnte es eng werden. Aber seitdem ist er eben seit 3 Bundesligaspielen ungeschlagen, holte dabei 7 der 9 Punkte, also 2 Siege, zuletzt gegen Werder. Ein stimmungsvolles 4-1 und auch gegen Heidenheim haben sie ja 3-mal getroffen, also der Offensivschwung ist wieder da. Hauptgrund natürlich auch Kleindienst, logischerweise, der sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube jetzt zuletzt gegen Werder mit 3 Assists, das ist ja dann schon bemerkenswert, für seinen Spielstil und für seine klassischen Mittelstürmer-Manier, dass er da auch 3 Assists hatte, zeigt auch, wie gut er funktioniert in diesem Offensivgebilde, das eben generell zuletzt besser funktionierte. Und dann gucken wir auf Leipzig, also bei Gladbach, ne? Trend Tendenz nach oben Form und bei Leipzig muss man sich Sorgen machen. 0 Punkte in der Champions League. Also nicht nur die Niederlage in Dortmund, die irgendwo, ja, da wäre mehr drin gewesen gegen diesen BVB, aber jetzt auch die nächste Enttäuschung in der Champions League. Noch keinen einzigen Punkt geholt. Ja, 4 schwere Spiele, aber das ist schon enorm, enorm enttäuschend. In der Bundesliga sind sie weiterhin der Bayern-Verfolger, ne? Nur 3 Punkte weniger als die Bayern auf Rang 2. Aber das Gesamtbild in der Saison von Leipzig, das ist eher nicht so gut, wie ich finde.
Ja, wir haben vor allen Dingen, also aus meiner Sicht, eine gewisse Diskrepanz dann hier gerade bei dieser Mannschaft zwischen Statistik, zwischen Tabelle und Eye-Check. Ne? Also wir reden darüber, dass sie bis gegen Dortmund die Mannschaft war, die am längsten ungeschlagen war in der Bundesliga, eben saisonübergreifend. Wir reden über eine Mannschaft, die auf Platz 2 steht, nur 3 Punkte hinter den Bayern. Wenn ich Leipzig spielen sehe an den Wochenenden, dann bin ich selten so begeistert, wie diese Statistiken unterstreichen. Und wenn es in der Champions League gegen vermeintlich etwas hochkarätigere Gegner geht, wo man sich vielleicht schwerer tut, dann auch mal ja, alleine durch die individuelle Qualität was über die Zeit zu bringen, dann sieht's auch richtig dunkel aus. Du hast die Punktzahl 0 ja da eben auch gerade genannt. Also für mich ist Leipzig ein Verein, der es schafft mit den Mitteln, die sie natürlich haben, die sie ja zu einer überlegenen Mannschaft gegen fast jede Mannschaft in der Bundesliga machen, irgendwie durchzukommen, aber richtig überzeugt, richtig das Besondere, was wir vielleicht als Beispiel dann letztes Jahr bei Leverkusen mal gesehen haben, das sehe ich bei ihnen eigentlich überhaupt nicht. Und das hat sich dann auch manifestiert im Spiel gegen Dortmund, wo man wieder sehr blass blieb und da dann gegen einen sehr dezimierten BVB sich trotzdem schwer getan hat. Ich glaube, sie werden zumindest temporär in diesem Spiel auch vor Aufgaben gestellt werden von Gladbach. Deswegen glaube ich auch, dass beide treffen können ja. In dieser Partie. Also das ich ist schon was ich sehe. Und ich gebe den Tipp sehr selten ab, weil ich immer glaube, das kann ja bis zur letzten Sekunde noch kippen. Aber ich habe hier ein sehr krasses Unentschieden-Gefühl tatsächlich. Und 4,60er-Quoten, ein Unentschieden mit Toren, wenn man das ganz mitnehmen will, würde das noch mehr pushen. Also sind wir auch bei sehr, sehr hohen Quoten. Aber ich nehme es jetzt mal, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, warum Alex nicht? Der aus dem Fenster Lehner der Woche ist für mich, das hier wird ein Unentschieden.
Finde ich schön, gefällt mir. Dein Urlaubsmut mit gewissem Risiko und einem Fensterlehner, aus dem Fensterlehner, gefällt mir tatsächlich. Ja, Leipzig muss man noch dazu erwähnen, seit 11 Heimspielen übrigens ungeschlagen, davon 8 gewonnen, das ist die zweitlängste Bundesliga-Serie. Nur Stuttgart hat eine längere Serie ohne Heimniederlage. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Bayern stehen, aber die sind da eben nicht dabei. Zumindest laut meinen Opta-Daten, die hier vor mir liegen. Also das sollte man zumindest erwähnen. In der Champions League läuft es gar nicht, aber in der Bundesliga eben schon. Da sind sie souverän oder verlieren zumindest nicht. Aber du hast ja eh das Unentschieden mit einkalkuliert. Von daher kann es ja gut und gerne dazu kommen. Zudem, Leipzig hat die letzten 3 Spiele gegen Gladbach gewonnen und alle 3 ohne Gegentor. Und auch deswegen sage ich, das ändert sich jetzt, weil mir Gladbach jetzt so schwungvoll ist, dass es wieder eine Niederlage in Leipzig ohne Gegentor gibt. Sie können ja trotzdem ne, 2-1, 3-2 verlieren, aber ich glaube, sie treffen, weil sie gut drauf sind und weil Leipzig eben sich jetzt zuletzt in Glasgow und auch gegen Dortmund hinten sehr, sehr anfällig präsentiert. Ja, also nicht nur die Art und Weise der Gegentore und dass es Gegentore gab, sondern auch die vielen Torschüsse, die sie zuließen und die Art und Weise, wie die Gegner zu Torchancen kamen. Also ich rechne mir zumindest hier Tore aus. Beide treffen ist hier finde ich einen Tipp, den man gut abgeben kann, wenn man sich im Dreiweg fernhalten möchte.
Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Und wenn beide treffen, vielleicht treffen sie gleich oft. Und mein etwas gewagter Tipp kommt an. Und damit wechseln wir auf den Sonntag. Davor aber natürlich auch nochmal der Hinweis an euch. Auf wettbasis.com könnt ihr euch natürlich auch rund um dieses Fußball- und ganze Sportwochenende informieren. Wir sind in der NFL-Saison, wir sind natürlich aber auch in der Phase jetzt wieder vor einer Länderspielpause, wo wir trotzdem schon relativ weit den Saisonstart haben, vielleicht sogar den Saisonstart beendet haben und es wird spannend. In der Premier League haben wir Liverpool an der Tabellenspitze gerade wieder, hat man vielleicht gar nicht unbedingt mitgerechnet. Also egal, was an diesem Fußball- und Sportwochenende passiert, ihr bekommt auf wettbasis.com das Ganze in Textform, ihr bekommt Analysen, ihr bekommt Tipps, ihr bekommt Prognosen, Quotenvergleiche, ihr könnt euch das Ganze in Videoform angucken, zum Beispiel bei Beidfüßig, das ist ja das Videoformat der Wettbasis, findet ihr auch auf wettbasis.com, genauso wie auf YouTube, also bevor wir hier auf den Sonntag gehen, sei euch nochmal erwähnt, jederzeit und nicht nur am Sonntag, ist wettbasis.com eine lohnende Adresse. Wir schauen nach Augsburg jetzt auf den Sonntag und das ist eine lohnende Adresse für die Augsburger. Wir haben das schon so, so oft hier in diesem Podcast besprochen, seit wir den machen, Alex. Zu Hause Augsburg, da will man eigentlich nicht hinfahren und es bestätigt sich auch so ein bisschen in dieser Saison wieder. 11 Punkte haben sie bis jetzt gesammelt, 10 davon zu Hause, letzten 2 Heimspiele gewonnen. Und so, ja, ist das eben genau dieser Verein, der am Ende der Saison immer überm Strich steht, weil sie zu Hause immer in der Lage sind zu gewinnen. Und das ist dann eben auch nicht die beste Nachricht für den Gegner von der TSG Hoffenheim. Die sind ja auch immer noch, würde ich mal sagen, in einer schweren Phase, nur 1 der letzten 8 Spiele gewonnen. Und das auch zu Hause, heißt, wir können auch rechnen. Auswärts sind sie noch sieglos und jetzt eben das unangenehme Gastspiel bei Augsburg.
Ja. Absolut. Und die hätten beinahe nicht nur zu Hause gewonnen, sondern auch auswärts. Ne? In Wolfsburg haben sie lange geführt. Ich glaube, Wolfsburg erst in der 82. Minute oder so zum Ausgleich gekommen. Also da schnupperte Augsburg ja dann wirklich am dritten Sieg in Folge binnen einer Woche. Beim 2-1 gegen Dortmund war ich ja sogar im Stadion. Dann gab es das 3-0 gegen Schalke im Pokal und dann führten sie eben lange und hätten beinahe den dritten Sieg in Folge auch gegen Wolfsburg eingefahren. Und das zeigt eben auf, die haben doch noch die Kurve bekommen und sind einfach wieder, ja, schwer zu schlagen oder generell einfach unbequem. Und wenn sie dann in Führung gehen, das haben sie jetzt zuletzt ja gemacht, dann sind sie erst recht schwer zu schlagen. Aber auch wenn sie hinten liegen gegen Dortmund, ne, da dachte ich mir auch, oh, frühes Gegentor, jetzt wird Dortmund mal sein erstes Auswärtsspiel gewinnen. Nee, da kam Augsburg auch irgendwie zurück. Also widerspenstig sind sie auch, die Fuggerstädter. Und das kann man so von Hoffenheim ja selten sagen, dass die irgendwie richtig widerspenstig sind, sondern da läuft es dann eher schief, wenn sie mal hinten liegen. Deswegen neige ich ja auch dazu, man hat es auch in deiner Anmoderation schon, finde ich, rausgehört, dass wir hier Richtung Augsburg-Sieg gehen, Julius?
Also ich glaube, es ist durchaus vorstellbar. Wir haben eben auch noch die Situation, dass Hoffenheim, die in der Liga gerade auf Platz 16 stehen, wo es eh nicht läuft, heute Abend leider nach unserer Aufnahme noch gegen Lyon ran muss. Ganz schweres Spiel dann eben auch in der Europa League. Also da ist es ja jetzt auch nicht so, dass sie da einen Spaziergang vor sich haben und sie werden da auch durchaus ein bisschen Energie auf den Platz lassen. Augsburg hat die Pause, hat eine ganz gute Form, hat die Heimstärke. Das könnte schon wehtun für Hoffenheim. Und ja, dann werden wir natürlich auch vor der Länderspielpause, wenn Lyon heute vielleicht schiefläuft, wenn Augsburg wieder schiefläuft, wenn man weiter auf dem Abstiegsrang bleibt, die Matarazzo-Diskussion, die sich vor ein paar Wochen irgendwie dann doch noch wieder verschoben hat durch ein Unentschieden, was man gegen Stuttgart holen konnte. Das wird dann definitiv, glaube ich, wieder aufkommen. Und auch das ist eine Entwicklung, ja, die hat man jetzt ein bisschen aufgeschoben, aber richtig überraschend kommt sie dann doch nicht, wenn wir die ganze Saison verfolgen, wenn wir uns angucken, wie schwach sie auch auswärts sind. Wenn wir uns die Ergebnisse und die Punkteausbeute bis jetzt angucken, sind hinter St. Pauli zurückgefallen. Wie gesagt, stehen gerade auf dem Relegationsplatz 16. Und Augsburg, ja, hat da eine gute Chance zuzugreifen. 2-1er, 2-2er-Quoten kriegen wir auf den Heimsieg einer heimstarken Mannschaft. Und das ist ja sowieso so ein bisschen der rote Faden, der sich hier durchzieht. Bis jetzt haben wir über Teams geredet, Alex, die sich irgendwie zu Hause und auswärts immer so schwer getan haben. Jetzt sind wir bei den Teams angekommen, die sich zu Hause nicht so schwer tun. Augsburg ist der Erste in dieser Reihe und deswegen tippe ich auch auf sie.
Ich tippe darauf, dass es ganz, ganz brenzlig wird für Matarazzo. Denn wenn sie das verlieren sollten, jetzt kommt ja direkt die Länderspielpause. Au.
Kein guter Zeitpunkt für Trainer.
Ganz genau so ist es. Und er wackelt ja wirklich schon die ganze Saison. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie jetzt in Augsburg verlieren, dass er wirklich eher seinen Job verliert. Kann man übrigens auf der Wettbasis auch mal nachgucken. Da gibt es einen Artikel dazu mit einer Übersicht, was die Trainer anbelangt, die am meisten unter Beschuss stehen, die am meisten um ihren Job bangen müssen, wie da die Quotenlage ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Matarazzo dürfte da ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Und von daher habe ich so das Gefühl, dass wir hier einen Trainerwechsel bekommen könnten und damit einhergehend wäre dann wirklich der Augsburger Heimsieg. Und jetzt mit der Doppelbelastung gegen Lyon könnte es ja schon schwer schief gehen. Gegen St. Pauli haben sie 0-2 verloren. Ne? Das war so ein bisschen der Tiefpunkt wahrscheinlich gegen den Aufsteiger. Augsburg ist unbequem. Da kannst du, selbst wenn du gut mithältst, selbst wenn du alles probierst, kannst du ja irgendwie blöd 1-2 verlieren in Augsburg. Ne? Ohne dass du sie ja so viel zu Schulden kommen lässt. Und dann mit der Länderspielpause, ouch. Deswegen tippe ich hier tatsächlich, dass es dann so kommen wird. Nicht, dass ich es ihm wünsche, um Gottes Willen gar nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es einfach so passiert. Zweierquoten auf Augsburg, nur um es mal zu erwähnen. Dreierquoten auf Hoffenheim. Spannendes Value gibt es auf Hoffenheim natürlich. Augsburg ist ja jetzt auch nicht der BVB oder, ne, keine Ahnung, der FC Bayern. Also da geht schon grundsätzlich was. Ich glaube nämlich auch, dass beide treffen werden oder kann es mir gut vorstellen. weil Augsburg hinten anfällig ist und Hoffenheim ja sowieso immer. Also wer im Dreiweg sich fernhalten will, beide Treffen ist eine Option oder over 2,5 Tore. Aber am Ende wird es wohl sehr, sehr eng für Matarazzo werden.
So ist es und ja, schlechte Nachrichten für ihn da, aber Augsburg eben auch eine schwere Aufgabe, wenn man da hinreisen muss. Und das ist natürlich die Überleitung zu Stuttgart, du hast es eben schon erwähnt. Die sind sogar die heimstärkste Mannschaft in der Liga im Moment. Sie sind seit 16 Heimspielen ungeschlagen. Das ist die längste Serie, die ein Bundesliga-Verein gerade vorweisen kann. Und das ist natürlich erstmal eine ganz gute Ausgangslage. Aber es geht gegen Frankfurt und die sind natürlich super drauf. Ne? Haben mit Omar Marmoush jemanden, der nach 9 Bundesligaspielen auf 16 Scorerpunkte schauen kann. Also ich würde es wirklich beeindruckend, sich so anzugucken, gerade wenn das ein Spieler ist, den wir zuvor bei anderen Stationen vielleicht ein bisschen mit einem anderen Mindset oder anderem Selbstvertrauen gesehen haben, was so ein Lauf mit einem Spieler machen kann, wenn alles klappt. Und das gilt natürlich fast auch für den ganzen Verein. Auf Platz 3 steht man, 17 Punkte schon gesammelt. Seit 12 Jahren der beste Saisonstart, den Eintracht Frankfurt für sich verbuchen kann. Heißt, hier treffen gleich zwei Powerhouses aufeinander, wenn es um Statistiken geht. Zwei Powerhouses, wenn es um schönen Offensivfußball angeht. Und natürlich ein Eintracht Frankfurt, das hofft sich da gerade in dieser Phase, wo vielleicht ein Leverkusen, wo ein Dortmund, wo ein Leipzig auch noch nicht so richtig wirken, als wären sie voll in der Saison, ja, sich da oben festsetzen zu können. Ne?
Stuttgart gegen Frankfurt klingt nach over 3,5 Tore, ja. Sage ich dir direkt vorweg. Ja, der VfB, weiß ich, hat jetzt verloren und nicht getroffen gegen Atalanta aus Bergamo. Das war eine sehr, sehr enttäuschende Geschichte. Da tat man sich sehr, sehr schwer gegen abgezockte Italiener. In der Vorschau, da war ja Christian Bernhard, der Zone- und Italien-Experte zu Gast, der hat übrigens Ähnliches sogar prognostiziert. Der hat sehr, sehr gewarnt vor Atalanta, die sehr gelobt. Und am Ende sollte er auch recht behalten. Die haben gewonnen in Stuttgart, also das war wieder ein Rückschlag für den VfB, der ja so richtig nicht in die Gänge kommt. Ne? Da gab es ja das 0-4 gegen die Bayern. Dann haben sie gegen Hoffenheim nur 1-1 gespielt. In der Champions League gewann man bei Juventus davor, aber ja das bittere 1-1 gegen Sparta Prag. In Leverkusen war das 0-0 ja eigentlich ein positives Resultat, aber die Art und Weise war eher ein bisschen glücklich. Also da hatte Leverkusen ja ganz klares Übergewicht. Jetzt also auch zwei Spiele, kein Tor für Stuttgart. Also das muss schon mal enden, weil das ist ja nicht VfB-like. Und wenn da Frankfurt kommt, erwarte ich hier trotzdem irgendwie einen Shootout. Aber nicht zwingend mit dem besseren Ende für den VfB, Julius.
Ja, so ist es. Frankfurt natürlich strotzt vor Selbstbewusstsein, hat sehr, sehr erfolgreiche Offensivspieler und eine sehr oder zwei sehr interessante Statistiken, die du nebeneinander stellen kannst und die, glaube ich, hier auch eine Rolle spielen werden, Alex, ist eben, es ist so, dass der VfB Stuttgart 16 Gegentore kassiert hat. Und die Hälfte davon haben sie kassiert nach eigenen Ballverlusten. Heißt, sind in Konter gelaufen, haben sich selber eben das Ganze ja so quasi ein bisschen in Gefahr gebracht. Das heißt, man verliert Bälle und kassiert direkt das Gegentor. Und dann reden wir über ein Eintracht Frankfurt, die eben schon 6 Kontertore in dieser Saison erzielt haben. 8 hatten sie in der gesamten letzten Saison. Also die sind richtig gefährlich bei direkten Umschaltmomenten. Und wenn wir das aufeinanderlegen, eine Mannschaft, die sich schwer tut, die schon 8 Gegentore nach Ballverlusten gekriegt hat und eine Mannschaft, die genau das haben will und sich sehr leicht tut, dann wissen wir auch, und da bin ich mir wirklich sehr sicher, wie mindestens ein Frankfurter Tor an diesem Wochenende fallen wird. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das so anzugucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, und es liegt dann bei diesen beiden Statistiken, finde ich, sehr offensichtlich übereinander, was da passieren kann. Natürlich Marmoush, jemand, den man im Blick haben muss bei diesen Scorerpunkten. Trotzdem sei auch gesagt, Dennis Undav, ich habe es nämlich bei Grifo gesagt, auch Undav ähnlich gut gegen die Frankfurter unterwegs. Ne? Von den letzten 5 Toren, die Stuttgart gegen Frankfurt erzielen kann, war er an 4 beteiligt. 3 hat er selber gemacht, also über die Hälfte der letzten 5 Tore gegen Frankfurt von Stuttgart hat Undav geschossen. Ein weiteres aufgelegt, also dem fällt es auch dann immer mal wieder leicht, gegen die Eintracht zu treffen. Warum nicht Tore auf beiden Seiten? Warum nicht vielleicht am Ende dann der eine Ballverlust zu viel, wir haben es gerade übereinander gelegt, und der Sieg für die Frankfurter, das wäre trotzdem ein Statement, ne? Weil es ist die heimstärkste Mannschaft der Liga, ist eine Mannschaft, die guten Fußball spielt. Es würde unterstreichen, dass Eintracht hier ja eine bemerkenswerte Saison spielt und vielleicht auch noch weiter spielen kann.
Ja, Absolut. Also eine Sache noch, Stichwort Dennis Undaf, der droht auszufallen. Ich meine, er wurde gegen Atalanta angeschlagen, ausgewechselt. Das muss man also monitoren. Wäre ein herber Verlust natürlich für den VfB und eine, ja, ein kleiner Vorteil für die Eintracht. Und Stichwort Vorteil für die Eintracht. Jetzt kommt mein Fensterlehner der Woche. Es gibt 3,70er-Quoten, Julius, auf den Eintracht-Frankfurt-Sieg. Das sind bemerkenswert hohe Quoten, wie ich finde, gegen nochmal einen VfB, der in der Saison angeschlagen ist, der gegen Atalanta zu Hause verloren hat, der gegen Sparta Prag zu Hause nicht gewonnen hat, der gegen Hoffenheim zu Hause nicht gewonnen hat, der auch gegen Mainz zu Hause nicht gewonnen hat. Also wir haben sie monatelang, fast schon ein Jahr lang gelobt, wie stark sie zu Hause sind, aber es gab jetzt einige Punktverluste schon mal und wenn dann mal Mamouche und Ekitike kommen, dann kann es vielleicht auch mal schief gehen und das Value ist für mich bemerkenswert, hoch, 3,70er Quoten. Also ich habe jetzt hier ehrlicherweise so, weiß ich nicht, 2,25 auf dem VfB und 2,75 auf die Eintracht erwartet oder ähnliches. Der VfB hat auch eine 1,90er Quote, die ist mir dann auch zu niedrig, um ehrlich zu sein, um hier guten Gewissens auf den VfB zu tippen. Und gleichzeitig ist die Frankfurt-Quote dermaßen hoch, dass ich finde, es gibt gute Gründe, sich aus dem Fenster zu lehnen, einfach nur, weil die Quote so spannend ist.
Und das kann ich gut verstehen. Also die Kombi bei mir ist immer noch, es werden Tore auf beiden Seiten fallen, vielleicht auch über 3,5. Vielleicht rettet die Heimstärke irgendwie das 2-2. Deswegen, ja, ich bin nicht ganz so mutig wie du, aber ich verstehe den Denkweg, wenn wir gerade noch die Quoten mit reinnehmen, weil die sind wirklich outstanding. Und ich sag auch, es folgt mindestens Tor 9 nach Ballverlust für Stuttgart und es folgt mindestens Kontertor 7 für die Frankfurter. Das ist etwas, was ich hier sehe. Fun Fact dazu noch, Mario Götze wird sich gerne an Stuttgart erinnern, hat dort sein erstes Bundesligator geschossen, Alex. Weißt du, wann das ungefähr war? Nein, weißt du wahrscheinlich nicht.
2011.
29. August 2010, Vorlage Shinji Kagawa, erstes Profitor. Mario Götze, also auch der, wird vielleicht mit einem Grinsen anreisen und vielleicht...
Das hat auch der selber schon vergessen. Ja,
ich weiß es noch. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zum letzten Spiel, würde ich sagen, Alex. Heidenheim gegen Wolfsburg. Heidenheim hatte ich ja gerade zu Beginn der Saison dann doch wieder sehr gelobt, ne? Sind ja eben ohne Kleindienst wieder rein, ohne Jan-Niklas Beste und trotzdem haben sie einen ganz ordentlichen Start hingelegt und jetzt, ja, jetzt sieht es nicht mehr ganz so rosig aus. Letzten 4 Spiele ohne Sieg, 3 Niederlagen davon, jetzt auch eben gegen Kiel verloren und das ja eben damit auch die Mannschaft gewesen, die nach 9 Spieltagen zuerst überhaupt gegen Kiel verloren hat in dieser Saison und in der Bundesliga-Geschichte übrigens auch. Also die tun sich gerade richtig schwer, aber man muss sagen, auch die Wolfsburger, auch die hatte ich zu Beginn der Saison gelobt und auch die gefallen mir immer weniger, wenn wir uns die Ergebnisse angucken. Und dann teilweise auch, wie dann doch enttäuschend auch das Spielerische manchmal aussieht. Also es sind zwei Mannschaften, die zuletzt auf dem absteigenden Ast sind, die nur einen Punkt in der Tabelle auseinander sind, 12. gegen 14. Und ja, so wie man in Schwärm gerät bei Stuttgart gegen Frankfurt, erwarte ich hier auch schwere Kost am Sonntagabend.
Ja, es klingt nämlich nicht unbedingt nach schillerndem Fußball, da gebe ich dir recht, auch nicht nach den schillerndsten Vereinen, logischerweise, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber Heidenheim-Wolfsburg, ja, da klingt der Sonntag so ein bisschen aus und womöglich auch ergebnis- und spieltechnisch, ne, mit einem 0-0 oder 1-1 oder vielleicht einem 1-0 Heimsieg von Heidenheim oder einem 1-0 Auswärtssieg von Wolfsburg, irgendwie in die Richtung, also nichts Prickelndes erwarten wir hier, glaube ich. So richtig schlau wird man aus den Wölfen ja nicht, wenn man ehrlich ist, ne? Sie haben guten, interessanten, inspirierenden Offensivfußball, fand ich, schon gezeigt in der Saison. Ne? Da gab es ein 3-4 in Leverkusen, 3 Tore in Bochum haben sie geschossen. Gut, das ist jetzt nicht so schwer, aber trotzdem musste er auch erstmal machen. Ne? Ein 2-3 gegen die Bayern, da sahen sie auch nicht so schlecht aus. Also offensiv funktionierten sie besser, aber zuletzt eben ja, sah es eher wieder gegenteiliger aus. Ne? 0-0 gegen St. Pauli, eigentlich ja 0-0 gegen Dortmund. Dann gab es halt im Pokal die Verlängerung und dann den Lucky Punch, aber auch nicht so richtig spielerisch prickelnd. Jetzt beim 1-1 gegen Augsburg mit Ach und Krach den Punkt gerettet, vielleicht auch den Job ein bisschen von Hasenhüttl oder zumindest das verlängert. Also ich erwarte hier nicht so viel von Heidenheim-Wolfsburg und ich will jetzt nicht wieder im letzten Spiel sagen, das geht auf jeden Fall unentschieden aus, aber es könnte schon in die Richtung gehen, ne?
Könnte in die Richtung gehen und ich habe eben gesagt, schwere Kost am Sonntag. Wie gesagt, rechne ich auch ein bisschen damit und Schwere Kost am Sonntag ist auch so ein bisschen ein Stichwort für Wolfsburg. Die sind seit 10 Spielen an Sonntagen, haben sie keinen Sieg eingefahren. Die letzten 6 haben sie sogar alle verloren. Also sonntags aufstehen, das gefällt den Wolfsburgern nicht so gut. Die haben gerne alles am Samstag oder Freitag erledigt anscheinend. Also ganz, ganz schwache Statistik dann auch am Sonntag. Natürlich nur so ein Nebengeräusch, aber ja, könnte natürlich auch ein bisschen drauf einzahlen. Wir haben ja die komplett ausgeglichenen Quoten auch. Unterstreicht bei dir natürlich auch dann so ein bisschen dieses Unentschieden-Gefühl. Da macht es auch Sinn. Dann 2,7er auf die Heidenheimer, 2,6er auf die Wolfsburger. Bisschen interessanter, dann vielleicht tatsächlich die Quoten auf Heidenheim, die immer mal wieder gute Auftritte auch gegen Mannschaften der Wolfsburger Kragenweite gezeigt haben, die immer mal wieder gut zu Hause auch ausgesehen haben, haben die leicht bessere Quote, dass Wolfsburg hier der Favorit auswärts ist nach den letzten Spielen, fühle ich ein bisschen weniger, deswegen, wenn ich nur einen Zweiweg tippen kann, ich vielleicht sogar Richtung Heidenheim gehen, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass du sagst, wir werden hier ein Unentschieden sehen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass das Ganze auch nicht sonderlich torreich wird, ne? Also ein 1-1 oder 0-0, wenn wir wirklich ein Remis sehen, also unter 2,5 Tore, schwere Kost am Sonntagabend ist mein Stichwort hier und ja, dementsprechend würde ich das so abgeben für das letzte Spiel hier.
Ja, wir haben es vorhin ja schon besprochen, hier Wackeltrainer und mögliche Entlassungen, wie die bevorstehen. Hasenhüttl droht natürlich auch so ein bisschen die Länderspielpause. Ich glaube, sein Job ist nicht ganz so gefährdet wahrscheinlich wie der von Matarazzo in Hoffenheim. Aber zufrieden können sie nicht sein, die Wölfe, ne, mit der Ausbeute. Sie sind ja auch nur 14. und ein Punkt trennt sie nur von Hoffenheim und dementsprechend dem Relegationsrang, auf dem die Hoffenheimer stehen. Also man könnte auch mit einer Niederlage zum Beispiel auch auf dem Relegationsplatz in die Länderspielpause gehen. Und allein dann Blick auf Tabelle, Blick auf erst 2 Saisonsiege, könnte vielleicht Hasenhüttls Job auch ein wenig wackeln, denn man weiß ja, die Länderspielpause, ne? Wenn da die Mannschaften und Vereinsverantwortlichen in sich gehen und meinen, hoppla, jetzt ist das Timing gut, den Trainer zu wechseln, weil der andere gute 10 Tage Zeit hat, mit der neuen Mannschaft zu arbeiten, können wir auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es da vielleicht eng wird, wenn in Heidenheim verloren wird. Kann mir das Unentschieden vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Heidenheim wieder irgendwie dieses Ding über die Linie drückt, ne?
Und dann 1-0 gewinnt. Zeigen uns die Statistiken vielleicht den Weg zum Sieg, ne? Weil, das kann man eben festhalten, Wolfsburg, die Mannschaft mit den zweitmeisten Gegentoren nach Flanken. 5 Tore haben sie schon nach Flanken kassiert und die Heidenheimer, eine Mannschaft, die 0 Tore nach Flanken kassiert hat bis jetzt. Also da haben wir einen Faktor oder ein spielerisches Mittel, das gerade, wenn man sich ja das ganze Spiel vielleicht ein bisschen zäh vorstellt, dann sind ja Flanken Mittel. Und da ist eine Mannschaft stark und eine Mannschaft schwach im Verteidigen. Deswegen könnte auch das ein kleines ausschlaggebendes Ding sein, was dann am Ende Richtung Heidenheim ausschlägt. Aber auch da reden wir dann nicht über 5 Flankentore, die nur in dieser Partie fallen werden. Deswegen die Undertipps, schweres, zähes Spiel, unentschieden. Oder vielleicht kann Heidenheim hier irgendwas mitnehmen, dann auch Richtung 3 Punkte. Das sind unsere Tipps. Fun Fact noch, die beiden haben auch gegeneinander gespielt als Spieler 3-mal. Und da gab es eine komplett ausgeglichene Statistik. Ein Sieg für beide und ein Unentschieden. 3-mal sind sie aufeinander getroffen im direkten Duell auf dem Platz noch. Frank Schmidt und Ralf Hasenhüttl. Also mal gucken, wer sich jetzt als Trainer durchsetzen kann oder ob es bei einer ausgeglichenen Statistik bleibt. Wir haben damit den Deckel drauf auf einer sehr schönen runden Folge zur Bundesliga, zum Bundesligaspieltag 10. Ich bin zurück aus dem Urlaub, hab richtig Lust, jetzt weiter über die Bundesliga zu reden und erfahre live jetzt von der Regie. Es ist aber Länderspielpause. Also, die Energie wird nicht verpuffen. Alex, wir reden ja auch über die Länderspielpause und über die Länderspiele, die anstehen. Das machen wir dann eben in der anstehenden Länderspielpause auch. Also auch da werdet ihr Content hier bekommen. Auch da nochmal der Hinweis, gerne abonnieren, gerne folgen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr dabei seid, gebt gerne auch 5 Sterne, das wäre super lieb. Aber vor allen Dingen folgen und abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Auch nicht in der Länderspielpause. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich, zurück zu sein. Danke fürs Einschalten. Danke, Alex. Und danke an meine Eltern. Tschüss. Und hinten raus natürlich auch nochmal der Disclaimer. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich noch ändern können nach der Aufnahme. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an Support der Wettbasis wenden. Per Mail, per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Ciao!